Der 25. September 2019, die Heilung durch den Herrn, heute der Teil 8, der letzte Teil. Ich möchte diese Betrachtungen über den Weg der Heilung der Seele nicht abschließen, bevor ich noch eine Thematik anspreche, die ich ausführlicher in Exerzitien behandle. Es ist der Weg der Heilung des Unbewussten. Er kann ja nur angedeutet werden, aber um seiner Wichtigkeit willen soll er doch kurz erläutert werden. Der Herr ist ja der Heiland des ganzen Menschen, das heißt, seine heilende Liebe soll uns bis in die letzten Tiefen durchdringen. In den vorherigen Betrachtungen haben wir vor allem das angesprochen, was uns Menschen bewusst ist. Es gibt aber noch einen weiten Bereich in unserer Seele, der uns oft nicht bewusst oder nur halb bewusst ist. Es kann vorkommen, dass wir trotz all unserer Anstrengungen und ehrlichen Bemühen, Gott nachzufolgen, bestimmte Probleme nicht richtig in den Griff bekommen, sie uns weiter bestimmen und unsere Freiheit beeinträchtigen. Ich meine damit nicht bestimmte Leiden, die der Herr zum Beispiel dem heiligen Paulus gelassen hat, da sprechen wir von einem Stachel im Fleisch, damit er sich nicht überhebt, sondern innere Lähmungen, unbewusste Bindungen, noch wirksame Verletzungen und Verwundungen, die unsere Reaktionen auf bestimmte Lebensumstände unheil werden lassen. In diesem Zusammenhang spreche ich gerne von Ketten, die uns noch im Unbewussten belasten oder auch binden. Um es klar zu benennen, ich meine nicht die üblichen Probleme, die wir durch unsere gefallene Natur und die Folgen der Sünden haben, die wir versuchen, mit Gottes Gnade zu überwinden, sondern ich spreche von Belastungen, die uns noch in Bereichen festhalten, deren wir nicht bewusst sind. Zum besseren Verständnis beschreibe ich ein einfaches, konstruiertes und danach ein tatsächlich erlebtes Beispiel. Zunächst das Beispiel 1. Eine Schülerin, nennen wir sie Anna, kommt auf ihrem Weg zur Schule immer an einer Konditorei vorbei. Jedes Mal kauft sie etwas Süßes, auch auf dem Rückweg. Allerdings beginnt ihre Figur sich zunehmend zu verformen und auch die ihr zur Verfügung stehenden Geldmittel reichen kaum aus. Sie beginnt unter der Situation zu leiden, fühlt sich nicht mehr wohl in dem täglichen Genuss der Süßigkeiten. Außerdem merkt sie zunehmend ihre Unfreiheit. Da sie gläubig ist, will sie wenigstens in der Fastenzeit dem Herrn ein Opfer darbringen und auf den täglichen Genuss verzichten. Sie betet innig um die Kraft dazu und fasst tatsächlich einen festen Entschluss. Sie meidet einfach diesen Weg an der Konditorei vorbei und 3 Tage ist sie auch erfolgreich. Am 4. Tag jedoch wankt sie in ihrem Entschluss, geht wieder den alten Weg und landet prompt in der Konditorei. Sie schafft es nun der Folge nicht mehr, ihren ursprünglichen Entschluss umzusetzen und ist traurig darüber, dem Herrn nicht dieses Opfer bringen zu können. Warum schafft sie es nicht? Es ist in diesem Fall nicht nur die Gewohnheit, die es zu überwinden gilt. Wenn wir in ihre Lebensgeschichte hineinschauen, dann sehen wir, dass sie von ihren Eltern, speziell von ihrer Mutter, oft alleine gelassen wurde. Sie vermisste die natürliche Geborgenheit der Liebe der Mutter. Als die Mutter dann nach Hause kam, vielleicht sogar mit einem schlechten Gewissen, brachte sie als Trost immer Kuchen für ihre Tochter mit. Anna erlebte also die Süßigkeit als eine Art unbewussten Liebesersatz der Mutter. Das eigentliche Problem für Anna ist ja, dass sie nicht genügend Liebe und daher innere emotionale Sicherheit empfangen hat. Das aber ist ihr nicht bewusst. So schafft sie es nicht, an der Konditorei vorbeizukommen, ohne sich den Liebesersatz zu holen. Beispiel 2. Als ich vor einigen Jahren in Latvia, Osteuropa, Baltikum, mit einigen Gläubigen im Gespräch war, bemerkte ich eine große Traurigkeit in ihren Augen. Ich sprach sie daraufhin an und fragte, warum sie denn einen so traurigen Eindruck machen. Doch bekam ich keine Antwort. Da ich die Geschichte von Latvia etwas kenne, wusste ich, dass dieses Land sowohl unter dem Sowjetkommunismus als auch unter dem Nationalsozialismus Hitlers furchtbar gelitten hatte. Deshalb fragte ich die anwesenden Gläubigen, ob sie merken würden, was von dieser Zeit noch in ihrer Seele wirken würde. Wahrscheinlich haben sie sich eine solche Frage nicht selbst gestellt. Aber bei dieser Nachfrage von mir kamen zwei Antworten, die sehr tief schauen lassen. Die eine Antwort hieß, wir sind misstrauisch. Die andere Antwort war, wir fühlen uns wertlos. In beiden Beispielen von Anna und von der Erfahrung von Latvia ist erkennbar, dass das Unbewusste von negativen Lebensgefühlen geprägt ist, die noch nicht überwunden sind. Im Falle von Anna ist es der Mangel an mütterlicher Liebe und die Bindung an eine Art Ersatz, welcher ihr die Freiheit einschränkte, nach ihren Entscheidungen zu handeln. Im Falle von Latvia sind es die Folgen der Besatzung durch die Sowjetkommunisten und die Nationalsozialisten, die ein System der Spionage aufrichteten und die Menschen wie minderwertig behandelten. Für Latvia kann man vermuten, dass dies weite Teile der Bevölkerung betroffen hat und noch heute unbewusst in den Seelen nachwirkt und den Ausdruck ihres Lebens mitbestimmt. Was ist nun der Weg der Heilung vor Gott? Zunächst wäre es gut, wenn uns die negativen Wunden, Verletzungen, falsche Informationen usw. bewusst werden können, die unsere Seele belasten, was aber nicht in jedem Fall möglich ist. Werden sie uns bewusst, dann können wir sie zu Gott tragen und den Heiligen Geist um Heilung bitten. Bei Anna sehen wir, dass das Problem tief liegt, denn die mütterliche Liebe, die ihr fehlte, kann nicht durch andere Personen adäquat ersetzt werden. Sie muss einer größeren Liebe begegnen, die diese Wunden heilen kann. Das ist die göttliche Liebe. Anna müsste behutsam mit ihrer inneren Wunde auf den Weg der Heilung geführt werden und den inneren Mangel immer zu Gott hin öffnen. Sie kann dies zum Beispiel vor dem allerheiligsten Sakrament des Altars tun und die milde Gegenwart Christi in sie eindringen lassen. Wenn sie dann die innere Erfahrung der Liebe Gottes macht, sich in ihr immer sicherer fühlt, ihre innere Leere von Gottes Gegenwart gefüllt wird, dann vermag sie besser gemäß ihrer freien Entschlüsse zu handeln. Das innere Problem von ihr ist auf dem Weg der Heilung und sie kann sich auch besonders dabei an die Mutter des Herrn wenden. Im Fall von Latvia muss das Vertrauen wachsen, dass die jetzige Situation im Leben anders geworden ist, dass nicht überall ein Spion steht, der sie verrät und ausliefert. Das negative Lebensgefühl braucht eine Berührung durch den Heiligen Geist, damit es sich verändern kann. In Bezug auf das Gefühl der Wertlosigkeit braucht es die tiefe innere Einsicht, dass unser Wert ja darin besteht, von Gott gewollt, geliebt und erlöst zu sein. Auch wenn Menschen uns anders behandeln, dann beziehen wir doch unseren letzten Wert von Gott und nicht von den Menschen. Hier vermag die bewusste Verinnerlichung von entsprechenden Worten der Heiligen Schrift uns Heilung schenken. Ich habe diese Beispiele angeführt, um deutlich zu machen, was ich als die Heilung des Unbewussten bezeichne. Und in meinen Vorträgen über dieses Thema merke ich, wie nicht wenige Menschen davon berührt werden. Es bleibt in diesem engen Rahmen der täglichen Betrachtung nur der Rat, den Herrn zu bitten, auch in das Unbewusste von uns hinabzusteigen und alles zu berühren, was noch der Heilung bedarf. Vielleicht wird uns das ein oder andere klarer, dann sollten wir es bewusst dem Herrn hinlegen und den Heiligen Geist bitten, es zu berühren. Vielleicht löst der Herr dann Ketten, die uns noch im Unbewussten binden, und schenkt uns den freieren Ausdruck unseres Erlöstseins in Christus. Bei diesem Thema bitte ich immer den Chor Habadeh, einen bestimmten heiligen Gesang zu singen. So auch heute, denn es ist der Gesang zur Mutter des Herrn, den wir häufig singen und die Menschen einladen, ihre Seele einfach der Schönheit und der Heilkraft des Gesanges zu öffnen.